Im Zeichen des Donners. Code 111. Code 111. Es dauerte lange, bis Rose die Angst fühlte. Sie kündigte sich langsam an, irgendwie verzögert, wie gebremst durch den Gedanken, dass es nicht sein konnte. Nicht hier, nicht jetzt. Niemals. Beruhigt registrierte sie, dass die anderen ähnlich reagierten. Katie saß da wie zuvor. Den Füller in der Hand starrte sie Tom an wie ein lästiges Insekt. Nur eine Handbewegung und er würde verschwinden. Aber Tom verschwand nicht. In seinem Gesicht spiegelten sich Anspannung und so etwas wie Triumph. Er war und blieb ein Showman, egal in welcher Situation. Julia klammerte sich an Chris, der ungläubig auf den Lautsprecher starrte und wie immer auf Widerstand gepolt war. »Das ist nur ein Probealarm«, beruhigte er sie. Er gehörte zu den Menschen, die ständig gegen die Realität ankämpfen.
»Was hat das zu bedeuten, Rose?«
Debbies Stimme war schriller als die Sirene, die nun so laut einsetzte, dass einige sich die Ohren zuhielten. Wie immer, wenn Debbie Angst hatte, war sie so leichenblass, dass die Sommersprossen aus dem Gesicht hervorstachen. Tränen liefen ihr über das Gesicht, vermischten sich mit dem Schweiß. Die Medikamente, die sie noch immer nehmen musste, hatten ihren Körper aufgeschwemmt. Und als sie jetzt aufstand und auf Rose zukam, bewegte sie sich so träge, als warte sie durch Wasser. Egal. Es spielte keine Rolle, ob es sich um einen Probealarm handelte oder um den Ernstfall. Sie mussten etwas unternehmen. Rose warf einen Blick auf Professor Hill, die neben dem Pult stand und hoch zum Lautsprecher starrte. Es war ihr Job, Maßnahmen zu ergreifen. Stattdessen schien sie in eine Art Schockstarre verfallen zu sein. Code 111. Code 111. Die Stimme wollte nicht verstummen. Rose versuchte, sich verzweifelt an die Vorsichtsmaßnahmen zu erinnern, die in so einem Fall zu beachten waren. Als Studienbetreuerin war sie auf diesen Notfall vorbereitet worden. In der nächsten Sekunde sprang sie auf. »Keiner verlässt den Raum!« Das Gegenteil trat ein. Die Studenten sprangen von ihren Sitzen, Stühle kippten um, Prüfungsblätter flatterten zu Boden und schon begannen einige zu schreien.
»Ihr dürft den Raum nicht verlassen! Ihr müsst hierbleiben!« »Versteht ihr nicht? Das ist der Code für einen Amoklauf!«
Doch niemand achtete auf sie. Vorne an der Tür entstand ein Gedränge, die Tür öffnete sich einen Spalt. Es war Tom, der dazwischen ging.
»Hierbleiben! Keiner verlässt den Raum!«
Er knallte die Tür wieder zu. Entschlossen drängte sich Rose durch die Menge. Irgendwo musste der Schalter sein. Ihr Blick flog über die Wände. Dort, links, oberhalb der Tür, erkannte sie den roten Knopf. Er war durch ein Glasfenster geschützt wie ein Feueralarm. Der Knopf aktivierte die zentrale Schließanlage. Es war die erste Maßnahme, wenn ein Code 111 ausgegeben wurde. Ohne groß nachzudenken, schlug sie mit der Faust gegen das Glas und drückte gegen den Schalter. Sekundenlang passierte nichts. Doch dann ertönte endlich ein Knacken, als das Schloss einrastete. Die Tür war verschlossen. Niemand konnte den Raum mehr verlassen, niemand konnte mehr hinein. Dann ertönte ein lautes Surren. Die Rollläden fuhren hinunter. Jetzt waren auch die Fenster nicht mehr zu öffnen. Es dauerte nur wenige Momente, bis der Raum im Dunkeln lag. Rose konnte die anderen lediglich als Schatten erkennen. Niemand kam auf die Idee, das Licht anzuschalten. Hier und da war leises Schluchzen zu vernehmen. Die Einzige, die sich nicht beherrschen konnte, war Debbie. Sie war geradezu verrückt vor Angst und stieß in rascher Folge schrille Schreie aus. Rose musste sie zur Ruhe bringen. Der Amokläufer durfte auf keinen Fall wissen, dass sich hier noch jemand im Raum befand und wie viele sie waren. Im Halbdunkel tastete sich Rose die Tische entlang und stand schließlich vor ihr. Sie zog Debbie an sich, hielt sie fest umschlungen und flüsterte, »Deb, Deb, ganz ruhig.« Und ohne daran zu glauben, fügte sie hinzu, »Das ist bestimmt nur ein Probealarm.«
»Ach ja? Und wir sind die Statisten?«
Das war Chris. Sie hätte es sich denken können. Er würde die Situation nicht einfach so akzeptieren.
»Wir sind in Sicherheit«,
behauptete Rose und versuchte, in ihre Stimme eine Überzeugung zu legen, die sie nicht wirklich empfand.
Uns kann nichts passieren. Das College hatte für diesen Fall vorgesorgt. Niemand konnte von außen ohne einen speziellen Code hinein. Und wenn jemand auf die Idee kam, den Raum verlassen zu wollen, war nur Mrs. Hill in der Lage, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Aber noch immer deutete nichts darauf hin, dass die Dozentin aus ihrer Schockstarre erwachte. Rose dachte nach. Sie mussten davon ausgehen, dass dort draußen jemand war, der eine ernsthafte Bedrohung für das College war. Sonst hätte der Dean nicht die 111 ausgegeben. »Weg von der Tür«, befahl Rose. »Wenn das kein Probealarm ist, dann müssen wir mit einem Amokläufer im Gebäude rechnen.« Debbie begann erneut zu schreien. Ein paar Mädchen rannten durch den Raum. Nikita, der drahtige Leichtathletikstar des Colleges, versuchte, unter den Tisch zu kriechen. Es herrschte das pure Chaos. Und niemand kam Rose zu Hilfe. Niemand versuchte, für Ruhe zu sorgen. »Weg von der Tür und den Fenstern!« versuchte sie, sich vergeblich Gehör zu verschaffen. Keiner reagierte. Jetzt fühlte auch Rose die Angst, die sie bis jetzt krampfhaft unterdrückt hatte. Der Schweiß lief ihr den Rücken hinunter. »Der Super-GAU, und ich bin die Einzige, die einen klaren Kopf behält.« Was war mit Tom? Er war gekommen, um sie zu warnen, und jetzt war nichts von ihm zu hören. Ihr Blick suchte ihn im Halbdunkel. Er stand noch immer vorne neben dem Pult und bewegte sich nicht.
»Okay, hör zu!«
Rose konnte nicht glauben, dass es sich tatsächlich um ihre Stimme handelte.
»Versteht ihr, ihr müsst euch ruhig verhalten. Er darf nicht auf euch aufmerksam werden.«
Er. Wer immer er auch war. Oder sie? Egal. Es spielte keine Rolle.
»Weg von der Tür! Und dann legt ihr euch alle auf den Boden. Geht einfach in Deckung!«
Kaum hatte sie den Satz beendet, ertönte von draußen ein Schuss.
»Oh Gott«, hörte Rose Julia flüstern. »Das ist kein Probealarm. Da schießt tatsächlich jemand.«
Und im nächsten Moment brüllte Katie,
»Unter die Tische!«
Rose hörte es mehr, als dass sie sah, wie sich alle nacheinander zu Boden fallen ließen, sich hinter Rucksäcken und Taschen verschanzten. Taylor, einer der Riesen aus der Footballmannschaft, schob sich schützend vor zwei Mädchen, die weinend unter einem Tisch hockten. Nur noch wenige rannten hektisch hin und her, auf der Suche nach dem Platz, der am weitesten von Fenstern und der Tür entfernt war.
»Unter die Tische!«
schrie jetzt auch Chris. Und dann hörte sie wieder Katie rufen.
»Und seid leise, verflucht nochmal!«
Langsam verstummten die Stimmen im Raum. Auch Debbie war zu Boden gegangen. Ihre Hand umklammerte Roses rechtes Bein.
»Rose! Rose, hilf mir! Bitte hilf uns!«
Rose zog Debbie mit sich unter einen der Tische.
»Sei endlich still, Debbie!«
»Wir sind hier in Sicherheit, aber wir müssen ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben. Niemand darf erfahren, dass wir hier drin sind.« Rose wusste nicht, wie viel Zeit sie unter dem Tisch verbracht hatte, ohne Debbie loszulassen. Ihre Mitbewohnerin konnte nicht aufhören zu jammern.
»Warum bin ich zurückgekommen? Warum? Dieser Ort bringt Unglück, Rose. Das Tal bringt Unglück.«
Rose musste sich mit aller Kraft beherrschen, ihr nicht die Hand auf den Mund zu pressen, um sie zum Schweigen zu bringen. Sie lenkte sich ab, indem sie auf die Geräusche draußen hörte. Sie mochte sich nicht vorstellen, welche Panik auf den Fluren herrschte. Nur gedämpft hörten sie Menschen rennen. Dann ab und zu laute Stimmen, ohne dass sie die Worte verstehen konnte. Endlich das Geräusch von Hubschraubern, die ewig am Himmel zu kreisen schienen. Vor ihrem inneren Auge sah sie Security und Polizei durch das Gebäude schleichen, die Waffen im Anschlag. Ab und zu hörte sie Schritte. Irgendjemand rüttelte an der verschlossenen Tür. Und wenn die Schritte verklangen, kam für einen kurzen Moment das Gefühl, auf in Sicherheit zu sein. Oder auch nicht, dachte Rose. Sie versuchte, ein Stöhnen zu unterdrücken. Das Schlimmste war, dass sie keine Informationen hatten. Hätte sie doch nur ihr Handy nicht draußen abgegeben. Ein Handy. Ihr fiel wieder ein, wie Chris sein Smartphone aus der Tasche gezogen hatte.
»Chris, wo bist du?«
»Wir sind hier«,
hörte sie Julia flüstern.
»Am letzten Fenster.«
Rose kroch nach hinten.
Ihre Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und sie erkannte Julia, die sich an Chris klammerte.
»Ich weiß, du hast ein Handy, Chris. Wir müssen versuchen, nach außen Kontakt aufzunehmen.«
»Was meinst du, was ich die ganze Zeit versuche?« zischte er. »Ich erreiche den Sicherheitsdienst nicht und den Notruf auch nicht. Versuch es noch einmal. Ich komme nicht durch.«
»Ich tippe mal, das Netz ist zusammengebrochen.«
»Vermutlich versucht das ganze College zu telefonieren. Versuch es mit einer SMS bei David oder Robert.«
Hektisch begann Chris, eine Nachricht zu tippen. Seine Hände zitterten über der Tastatur, als er plötzlich unterbrochen wurde.
»Gib mir das Handy.«
Es war Tom, der Einzige, der nicht auf dem Boden lag oder versuchte, sich zu verstecken.
»Geh in Deckung, Tom«, flüsterte Rose.
Anstatt zu tun, was sie sagte, verzog sich sein Gesicht zu einem breiten Lächeln.
»Gib mir das Handy«, wiederholte er. »Meinst du, du hast Zauberkräfte? Wenn ich nicht durchkomme, dann du auch nicht.«
»Ich sehe tote Menschen«, sagte Tom und hob die Hände.
»Die ganze Zeit. Sie sind überall.«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Rose das Zitat erkannte. »The Sixth Sense«. Plötzlich spürte sie einen seltsamen Druck in ihrem Magen. Etwas stimmte nicht. Sie konnte Toms Gesicht nur undeutlich erkennen, aber da war etwas an seiner Haltung, was sie erschreckte. Als strahle sein ganzer Körper Kälte aus. Eine Kälte, die auch aus seiner Stimme sprach, als er erneut befahl: »Das Handy, Chris!«
Rose hörte einen Piepton. Chris hatte geschafft, die SMS zu verschicken.